Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich sollte euch grüßen auch von unserer Gemeinde, insbesondere von der Familie Zeb. Hat Alexander mich gestern nochmal extra angeschrieben und ich soll euch von ihm grüßen. Auf jeden Fall. So, genau. Worüber reden wir heute? Fangen wir damit an. Papa, können wir ein Los bei der Tombola ziehen? Bitte, 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 bitte. Letztes Jahr im November war ich mit meinen kleinen Töchtern beim St. Martins-Umzug von ihrer Schule. Und im Anschluss hatte man die Möglichkeit, Punsch zu trinken, Waffeln zu essen oder auch ein Los bei der Tombola zu ziehen. Dort gab es ganz tolle Preise zu gewinnen. Ich hatte da, meistens habe ich nicht viel Bargeld dabei, aber für zwei Lose sollte mein Bargeld reichen. Also versuchten wir unser Glück. Zuerst holte Novoli sich ein Los und bei ihr stand leider ganz eindeutig drauf: Leider hast du Pech gehabt. Nichts gewonnen. Sie schaute ganz ungläubig auf ihren Los. Wie kann das sein? Letztes Jahr habe ich doch was gewonnen. Dann kam schon meine andere Tochter. Sie machte den Eindruck, dass sie etwas gewonnen hätte. Zumindest war sie kurz davor, ihren Los einzulösen. Was genau hast du denn gewonnen, wollte ich von ihr wissen. Was steht denn eigentlich auf deinem Zettel? Keine Ahnung, was das ist. Sie zeigte mir den Zettel und ich musste ihr erstmal erklären, dass eine Niete kein Gewinn ist. Ich denke, dass es eine gute Erfahrung war für meine Töchter, auch eine gute Erfahrung mit Glücksspiel. Man kann auch nicht immer etwas gewinnen. Es gab dort in dem Fall noch nicht mal einen Trostpreis. Sie waren zwar etwas entsetzt und haben ein bisschen gebraucht, um ihre Niederlage zu akzeptieren, aber so waren nun mal die Regeln. Entweder man gewinnt oder man verliert. Es gab nichts dazwischen, auch keinen Trostpreis, Punkt. Ähnlich radikal oder ähnlich auch scharf, vielleicht sogar mit verheerenderen Folgen, verhält es sich mit dem Evangelium, mit der rettenden Botschaft des christlichen Glaubens. Es gibt ja mittlerweile auf dem religiösen Markt ziemlich viele Angebote, was angeblich Sinn und Rettung für unser Leben bringt. Und aufgrund der Fülle dieser Angebote glauben die Menschen gerne, dass es viele Wege oder viele Türen zu Gott bzw. in den Himmel gibt. Der Apostel Paulus und auch Jesus waren da aber anderer Meinung, ganz anderer Meinung. Jesus sagte von sich selber, dass es nur einen Weg zu Gott gibt und dass er dieser Weg ist. Er sagte von sich selber, auch soweit ich mich erinnere in diesem Kapitel, was wir Johannes 10 gehört haben, dass es nur eine Tür zu Gott gibt und diese Tür ist er. Niemand kommt zum Vater außer nur durch ihn. Und Paulus formulierte das ähnlich. Auch für ihn gab es nur ein einziges Evangelium. Alles andere, was dem Evangelium von Jesus nicht entsprach, war für Paulus eben kein Evangelium, beziehungsweise eine Niete. Lass uns mal schauen, wie Paulus das im Brief an die Galater, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9, beschreibt. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln, oder sogar ein Engel vom Himmel. Wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Uff, ganz schön heftig, oder? Ganz schön scharfe Beurteilung und sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Hier geht es um Fluch oder Segen. Und irgendwie gibt es nichts dazwischen. Es gibt laut dem christlichen Glauben nur ein Evangelium, nur eine gute Nachricht im Hinblick auf unser Problem und die Lösung darauf. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und Paulus definiert diese Auswahl noch dramatischer als jetzt bei einer Tombola, wo es nur Gewinn oder Niete gibt. Er spricht von einem Segen oder von einem Fluch. Die Rede ist von Rettung oder vom Verlorensein. Eine Niete zu bekommen ist ja was anderes als ein Fluch zu bekommen oder die ewige Verdammnis. Aber Paulus ist da sehr radikal, weil er auch von den falschen Heilsversprechen auf dem religiösen Markt warnen will. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Es gibt nur ein Evangelium, beziehungsweise kein anderes Evangelium. Weil alles andere aus Paulus Sicht nur Fluch bringt, wenn wir versuchen, es als Evangelium zu verkaufen. Weil alles andere somit auch keine gute Nachricht ist. Nur weil das Evangelium draufsteht, heißt das nicht, dass es immer Evangelium ist. Ich finde, dass man sich mit diesem Thema auch heute noch unbedingt befassen sollte, da auch wir heute in der Gefahr stehen, von der Paulus auch hier in seinem Text spricht. Vielleicht stehen wir sogar noch mehr in dieser Gefahr als damals. Auch heute noch gibt es selbst in christlichen Kreisen vieles, was sich als Evangelium präsentiert, aber gar kein Evangelium ist, nicht wirklich Heil bringt. Bevor wir uns aber damit auseinandersetzen, was die falschen Evangelien heutzutage sind, sollten wir uns erst einmal bewusst machen, was das wahre Evangelium ist. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, wie man in Kanada die Menschen ausgebildet hat, Geldfälschungen zu entlarven. Und zwar hat man dann die Menschen, die darauf man ausgebildet hat, man hat sie hingesetzt und man hat ihnen alle Originale vorgelegt. Man hat ihnen keine Fälschungen vorgelegt, nur die Originale. Und sie mussten tagelang, monatelang sich mit den Originalen auseinandersetzen und die mussten das Original perfekt kennen. Und als sie das Original perfekt kannten, waren sie in der Lage, auch jede Fälschung zu entlarven. Und so ähnlich ist es auch mit dem Evangelium. Wenn wir falsche Heilsversprechen, falsche Evangelien entdecken und merken wollen, wenn jemand was sagt, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, müssen wir uns gut mit dem eigentlichen Evangelium auskennen. Eine ähnliche Geschichte gibt es vielleicht auch jetzt passend zum Wochenspruch, den wir heute gehört haben, wie zum Beispiel Hirten dazu ihre Schafe erziehen, dass die Schafe ihre Stimme hören. Ja, es gibt eine Geschichte von einem Hirten, der hat die Schafe mit den Schafen, wo sie schon klein waren, immer mit denen gesprochen, immer wieder, dass sie mit seiner Stimme vertraut waren und dass sie erkannt haben, wenn er gesprochen hat. Und eines Tages war der Hirte irgendwo verreist und hat einen anderen Hirten gebeten, dass er auf seine Schafe aufpasst. Und die waren nachts da auf dem Feld und irgendwann ist ein Auto vorbeigefahren und die Schafe sind alle aufgesprungen, haben sich erschrocken und sind alle in eine Richtung gelaufen. Und der Hirte wusste, diese Schafe, die laufen Richtung Abgrund zu, die werden da gleich alle abstürzen. Und er rief ganz laut, stopp! Alle Schafe sind stehen geblieben, die seine Stimme kannten, die mit dem Original vertraut waren, die damit aufgewachsen sind. Aber die geliehenen Schafe sind in den Abgrund runtergefallen. So, die Geschichte will uns sagen, wenn wir die Stimme Gottes hören wollen, müssen wir uns immer wieder der Stimme Gottes aussetzen. Ja, wir müssen mit der Stimme Gottes vertraut sein, um Fälschungen um etwas, was nicht die Stimme Gottes ist, entlarven zu können. Und das gilt insbesondere für das Evangelium. Weil das Evangelium ist der Kern unserer Botschaft. Wenn wir dort irgendwas falsch machen, Paulus ist da sehr radikal, sagte, wer da was Falsches sagt, wer da ein anderes Evangelium predigt, selbst wenn es ein Engel vom Himmel ist, der soll verflucht sein. Ja? Und mit der Frage, was ist eigentlich das Evangelium, habe ich mich auch sehr intensiv in meinem Theologiestudium auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit über die Pfingstpredigt des Apostel Petrus geschrieben. Das ist sozusagen die allererste und so evangelistische Predigt, überlieferte evangelistische Predigt der Jesus-Nachfolger. Und ich habe mich in meiner Masterarbeit mit der Frage beschäftigt, inwiefern uns diese Predigt als eine Art Vorbild dient für eine evangelistische Verkündigung heutzutage, für eine evangelistische Predigt heute. Inwiefern dient sie uns da als Vorbild? Und um das herauszuarbeiten, war das ganz wichtig, diese erste Missionsrede auch mit allen anderen überlieferten evangelistischen Predigten der Apostel oder in der Apostelgeschichte zu vergleichen. Und ich wollte wissen, welche Elemente haben alle diese überlieferten Missionsreden gemeinsam? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass eine evangelistische Predigt Folgendes auszeichnet. Zuallererst die Lebensnähe. Ja? Die Lebensnähe bei einer evangelistischen Predigt ist ganz wichtig. Wenn die Zuhörer da sind, die müssen wissen, was hat diese Botschaft jetzt erst einmal mit ihrem Leben zu tun. Die knüpft an der Situation, der Lebenssituation der Menschen an. Nehmen wir als Beispiel die Pfingstpredigt von Apostel Petrus. Was ist da gerade passiert? Da hat Gott gerade seinen Heiligen Geist ausgegossen und die Menschen haben angefangen zu predigen und in allen möglichen Sprachen zu sprechen, auch Sprachen, die sie vorher gar nicht gelernt haben. Und die anderen Menschen, die auch dort anwesend waren, die dachten, was passiert hier? Und die mussten so eine Erklärung finden, um dieses Phänomen jetzt hier gut deuten zu können. Ihr Versuch, das zu erklären, war, die sind betrunken. Oder einer der Versuche, einer der Erklärungsmodelle war, die sind betrunken. Und Petrus knüpft da an. Er sagt, guck mal Leute, ihr stellt euch jetzt alle die Frage, was passiert hier gerade? Ihr habt schon ein Erklärungsmodell, aber, sagt er, diese Menschen sind nicht betrunken, sondern, und er fängt an zu erklären. Und aufbauend da, er knüpft an Situationen an, fängt er dann an, die vergangenen Tage zu reflektieren, die ganze Geschichte mit Jesus zu reflektieren, was gerade noch ganz frisch in den Köpfen, in den Erinnerungen der Menschen ist und verkündet ihnen das Evangelium, bis er zum Schluss auch sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, kehrt um, lasst euch taufen, lasst euch eure Sünden vergeben und so weiter. Ja? Wichtig aber trotzdem, dass in der Situation diese Lebensnähe berücksichtigt worden ist. Oder wir sehen das später zum Beispiel der Apostel Paulus, als er in Griechenland, in Athen, durch die Agora unterwegs ist und sieht, dass es dort so eine Art Altar gibt für den unbekannten Gott. Ja, es gibt viele Gottheiten, verschiedene, an die sie geglaubt haben, für den unbekannten Gott. Paulus sagt, interessant, ja, die kennen hier, die haben einen Altar für den unbekannten Gott und sagte, das ist doch eine gute Gelegenheit, da anzuknüpfen und da kann ich erzählen und das Evangelium verkünden. Er sagt, oh, wisst ihr, ihr kennt ihn zwar nicht, aber ich kenne diesen unbekannten Gott. Ja? Und dann fängt er an und die Leute waren schon neugierig, okay, und Paulus fängt an, weiter zu erzählen. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, irgendwie an der Lebenssituation der Menschen anzuknüpfen, bevor man anfängt, das Evangelium zu erklären. Ja? Wichtig ist aber gleichzeitig, dass das Anknüpfen an der Lebensnähe nicht bedeutet, dass man bestimmte Inhalte aus dem Evangelium streicht. Das hilft uns nicht weiter. Dazu kommen wir gleich noch. Das Zweite, was besonders wichtig, was die Missionsreden in der Apostelgeschichte auszeichnet, ist der Schriftbezug. Was ist damit gemeint? Also gerade in der Pfingstpredigt sind einige Zitate, die Paulus vorbringt, aber auch in späteren Predigten wird immer darauf Bezug genommen, Gott hat es gesagt, hier erfüllt sich das. Das ist das, was Gott vorhergesagt hat. Der Schriftbezug ist immer sehr deutlich zu erkennen. Wenn man so ein jüdisches Publikum vor sich hat, die sich sehr gut mit dem Alten Testament auskennen, so eine Schriftkultur auch haben, dann ist es auch klar, dass es so ein bisschen intensiver ist. Gemeint ist aber damit, dass unsere Predigt, unsere Botschaft biblisch sein sollte. Sie darf nicht im Widerspruch zu dem stehen, was die Bibel lehrt. Unsere Botschaft muss biblisch sein, bedeutet aber auch nicht, dass wir mit tausenden Bibelversen um uns werfen. Ich habe schon Predigten gehört, wo so viele Bibelstellen zitiert worden sind, aber dass sie dadurch nicht unbedingt biblisch waren. Ja, man kann auch oft viele Bibelstellen zitieren und sie aus dem Kontext reißen. Und ich habe schon Predigten gehört, wo ohne eine konkrete Angabe, wo jetzt genau der Bezug, wo der Verweis ist, und die trotzdem inhaltlich biblisch waren, weil die genau das verkündet haben, was Gott in seinem Wort auch sagt, nur halt auf eine andere Weise, ohne bei jedem zweiten Satz zu sagen, das steht in Römer 2, Vers 28, das steht in Römer 1, Vers 16 oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Das ist wichtig, aber trotzdem für uns zu verstehen, das Evangelium muss biblisch sein. Wie das jetzt aussieht, das ist eine andere Frage, aber es muss der Bibel entsprechen. Das muss aus dem Wort Gottes herauskommen. Das sagte zum Beispiel Paulus hier in Galater 1, noch ein bisschen ein paar Verse später weiter. Er sagt, das Evangelium ist eine Offenbarung Gottes. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht. Das ist eine Botschaft, die Gott uns geschenkt hat und die wir dann anderen verkündigen. Und jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Elementen, die es in einer evangelistischen Botschaft nicht fehlen darf. Inhaltlich gehört dazu, ich habe das versucht so ein bisschen zusammenzufassen, erst einmal das Schuldproblem. Und das ist ganz wichtig. Damit fängt es an. Die Bibel sagt, dass wir alle in einer tiefen Schuld vor Gott stehen. Dass Gott uns dazu erschaffen hat, seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit mit unserem Leben zu reflektieren. Das bedeutet es, im Bilde Gottes erschaffen zu sein. Wenn die Menschen uns sehen, sollen sie sehen, wie schön, wie heilig, wie gerecht, wie gütig Gott ist. Und das kriegen wir nicht hin. Seine Herrlichkeit kommt in unserem Leben nicht zum Ausdruck. Und dadurch, dass sie nicht mehr in unserem Leben zum Ausdruck kommen, bringen wir den ganzen Namen Gottes in Verruf. Ja? Wenn ich zum Beispiel lüge und ich bin ein Abbild Gottes, könnten Menschen, die von mir hören, ich bin im Bilde Gottes geschaffen, denken, dann ist wahrscheinlich der Gott, in dessen Bild du geschaffen bist, genauso ein Lügner wie du. Ja? Und wenn ich andere Sachen mache. Wir sind berufen als Abbilder Gottes, so geschaffen, das ist unsere schöpferische Bestimmung, die Schönheit Gottes in diese Welt wiederzuspiegeln, hinauszustrahlen. Und wir scheitern daran. Und wir laden dadurch eine große Schuld auf uns, weil wir damit Gott beleidigen, sagt die Bibel. Das ist eine große Schuld und keiner von uns ist in der Lage, diese Schuld zu begleichen, dieses Problem zu lösen. Wir finden das von Anfang bis zum Ende in der Bibel, in den vier Evangelien, in den Missionsreden, überall, immer wieder geht es um Schuld, um das Schuldproblem. Das Kreuz ist die Lösung auf unser Schuldproblem. Und das darf meiner Meinung nach auf keinen Fall in einer evangelistischen Predigt fehlen. Ja, man muss, wenn man das Evangelium verkaufen will, das hört sich ein bisschen blöd an, ich weiß, es geht nicht um Verkaufen, aber wenn man das den Leuten nahebringt, man muss deutlich machen, da ist ein Schuldproblem. Das Problem betrifft jeden von uns und das muss gelöst werden. Wie man das erklärt, genau, das ist nochmal eine andere Frage. Da muss man nochmal im Hinblick auf die Lebensnähe und Kreativität und so weiter schauen, wie man das dann macht. Aber das ist wichtig, dass dieser Element vorhanden ist. Das zweite ist natürlich, was daraus folgt, das Rettungsangebot. Ja? Und das Rettungsangebot in der Bibel lautet, Gott kam auf diese Welt in seinem Sohn, der das perfekte Abbild von Gott ist, der perfekt seine Heiligkeit, seine Schönheit reflektiert hat und hat dieses kostbare Leben ans Kreuz gebracht und ist dort, hat es geopfert und hat alle unsere Schuld auch auf sich genommen und dafür bezahlt mit seinem heiligen Leben. Um uns unsere Schuld vergeben zu können, um uns wieder zu versöhnen mit Gott, um uns einen Neuanfang zu geben, um uns für alle Ewigkeit diese Schuld von uns zu nehmen und sie weit wegzuwerfen und nicht mehr ihrer zu gedenken. So, das ist das Zweite. Die Lösung besteht darin, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb. Und das Dritte, was in einer evangelistischen Predigt nicht fehlen darf, ist der Ruf zur Umkehr. Es geht nicht einfach nur darum, da ist Schuld, Gott hat die vergeben, alles schön und gut, fertig. Nein, es endet immer damit, dass man sagt, okay, Und wie reagierst du darauf? Behältst du das einfach für dich, sagst einfach, ach toll, super, und ich lebe jetzt genauso weiter wie bisher, ich habe mein Ticket, ich komme in den Himmel, holt mich hier raus. So. Dass du da einfach nur vor dich, ja, dass du das, dass da keine Umkehr stattfindet und die Umkehr überhaupt nicht angesprochen wird, das ist ein Problem. Weil Jesus ist auch gestorben für uns, damit wir gerettet werden, aber auch damit wir einen Neuanfang machen können. Und dass wir anfangen, uns bemühen, ein Leben im Sinne Gottes zu führen. Das bedeutet nicht, dass wir immer alles richtig machen. Das will ich nicht sagen. Ja? Wir machen immer noch Fehler. Aber wir geben uns Mühe. Wir beten füreinander. Wir sind füreinander da und wollen lernen, wie Gott uns immer mehr in das Bild Christi hinein verwandelt. Das geht um die Umkehr. So. Das sind inhaltlich die drei Punkte. Die muss man nicht genauso nennen, die kann man mit allen möglichen Illustrationen veranschaulichen und so weiter. Aber inhaltlich sind das so drei Punkte, die es in einer evangelistischen Predigt oder auch in einer persönlichen Evangelisation, wenn man den Menschen erklären will, worum es geht im Kern im christlichen Glauben, dann darf das nicht fehlen. Sonst war das kein Evangelium, sonst war das vielleicht ein interessanter Vortrag oder ein Teil davon, aber es ist noch kein Evangelium. So, das ist, glaube ich, recht einfach noch so zu verstehen. Das ist das, was ein echtes Evangelium auszeichnet. Wenn eines der Elemente fehlt, ist es kein Evangelium. Es kann vielleicht so eine vorevangelistische Ansprache sein. Es kann eine Lehrpredigt sein, eine Andacht. Und das ist auch nicht falsch. Das ist auch in Ordnung, kann man so machen. Ja? Aber es ist dann nicht unbedingt etwas, was man sagt, mit dem Titel versehen kann, das war das Evangelium. Wenn einer dieser Punkte fehlt, ist kein Evangelium mehr. Die gute Nachricht, die rettende Botschaft muss alle die Inhalte, diese drei Punkte beinhalten und aber auch gleichzeitig den Schriftbezug haben, biblisch sein und auch die Lebensnähe der Menschen berücksichtigen. Alles andere, was wir als Evangelium verkaufen wollen, ist kein Evangelium, ist eine Niete. Und im Galaterbrief sagt Paulus, dass die Gläubigen sich aber einem anderen Evangelium zugewendet haben. Und gleichzeitig sagt er, dass es gar kein anderes Evangelium gibt. Wie können wir das verstehen? Nun ja, es gibt viele Botschaften, die man uns heutzutage auch als Evangelium verkaufen möchte, aber nur eine davon, die wir gerade gesehen haben, ist das echte Evangelium. Alles andere ist Fake. Alles andere ist Fälschung, Niete, was auch immer. Im Falle der Galater war das Problem die Werksgerechtigkeit. Sie wollten ihr Schuldproblem nicht durch den Kreuzestod Jesu lösen, sondern durch gute Werke. Sie haben gesagt, okay, das ist ja toll, was Jesus da am Kreuz getan hat, aber du musst noch zusätzlich zu dem, um gerettet zu werden, musst du dich zum Beispiel beschneiden lassen. Oder du musst zusätzlich dies oder das oder jenes tun, dann erst wirst du gerettet sein. Im Grunde genommen sagt man dadurch ja nichts anderes als, Jesus, das, was du am Kreuz getan hast, das reicht nicht aus. Sorry, das ist zu wenig. Dein Blut war nicht heilig genug, um mich zu retten. Ich muss jetzt noch ein bisschen was dazu machen, damit das funktioniert, sonst ist es nicht so effektiv genug. Und das ist das Problem der Galater gewesen. Sie wollten zum Heil noch zusätzliche Werke hinzustellen und sagen, das brauchst du auch, um gerettet zu werden. Aber wie ist das heute? Welche anderen Evangelien können uns heute begegnen? Es gibt jede Menge davon, aber im Grunde lassen sich alle anderen Evangelien in drei Kategorien zusammenfassen. Die lauten Ersatzevangelium, Ergänzungsevangelium und Reduktionsevangelium. Ich möchte das kurz erklären. Was ist ein Ersatzevangelium? Ein Ersatzevangelium ist, wenn ich die Botschaft durch eine andere komplett jetzt ersetze. Zum Beispiel, wenn in manchen Ländern, gerade in den armen Ländern, wo wenig Wohlstand ist, wo große Armut ist, wo viele Menschen krank sind, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung nicht so sichergestellt ist, passiert das oft, dass irgendwelche Scharlatane dann kommen oder Prediger und die werden als Evangelisten eingeladen und die kommen dahin und predigen und ihr Evangelium lautet, wenn du an Jesus glaubst, dann wird er dich heilen, dann wirst du immer viel Geld haben, dann wirst du keine Sorgen mehr haben und so weiter und so fort. Man nennt es auch Wohlstandsevangelium, wo man versucht, etwas ganz anderes zu verkaufen. Was ja an sich, bitte nicht falsch verstehen, ist, manchmal passiert ja auch oft so, ja, Jesus heilt Menschen, Gott heilt Menschen, nicht immer, aber immer wieder, ja. Gott kann helfen, was unseren finanziellen Probleme ist, aber es ist keine Garantie des Evangeliums. Es ist eine Option und Gott in seiner Souveränität kann das geben oder eben nicht geben, aber beim Evangelium, beim Sündenvergebung ist das ein Versprechen. Ist es eine Garantie von Gott, wo er mit seinem eigenen Blut dafür bezahlt hat. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben dafür hin, dass dir vergeben wird, wenn dir deine Sünden leid tut, wenn du umkehrst. Ich vergebe dir. Das ist die Garantie und das Versprechen und die Verheißung des Evangeliums. Und nicht, ihr werdet dann reich sein, ihr werdet dann nie gesundheitliche Probleme haben oder sonst was. Ja? Ein Ersatzevangelium ist, wenn wir es durch eine ganz andere Botschaft ersetzen, irgendwie mit Jesus verknüpfen, aber dann was ganz anderes und ganz andere Versprechen den Menschen geben, als das eigentliche Evangelium, wo es um Sündenvergebung und Versöhnung mit Gott geht. So. Bei uns heutzutage ist vielleicht das Wohlstandsevangelium nicht so hoch im Kurs, weil wir leben einigermaßen im Wohlstand und wir kennen das immer wieder in so Gemeindenkontexten wie unseren, dass davor auch so ein bisschen gewarnt wird vor Wohlstandsevangelium. Aber ich glaube, was bei uns manchmal in der Hinsicht kommt, ist zum Beispiel so ein psychologisches Evangelium, dass man versucht, so ja, wenn du an Jesus glaubst, dann überwindest du deine Prüfungsangst oder dann hast du keine Depression mehr oder hast du dies oder jenes. Das ist ja auch nicht richtig. Also es kann sein, dass du dann deine Prüfungsangst überwindest. Es kann sein, dass Jesus dir dann hilft, dass du keine Depression mehr hast. Aber es ist nicht Kernbestandteil der evangelistischen Verheißung. Das Versprechen ist, dann werden dir deine Sünden vergeben. Deine Schuld wird bezahlt und du bist versöhnt mit Gott. Das ist unser Versprechen, der Kern des Evangeliums. Ich kenne viele Menschen, die glauben an Jesus, folgen Jesus von ganzem Herzen nach, ja, und die haben Depressionen immer noch, ja, und müssen sich da auch behandeln lassen. Und das ist ja noch viel komplexer und so. Es kennen viele Menschen, ihre Ängste gehen nicht von einem auf den anderen Tag weg, nur weil sie jetzt angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Ja. Unsere Garantie, unsere Verheißung und Versprechen von Gott ist Sündenvergebung, Versöhnung und ewiges Leben, was wir den Menschen anbieten durch das Evangelium. Ja? Also kein Ersatzevangelium. Dann gibt es noch das, genau, das hatten wir gerade, das Ergänzungsevangelium. Ja, das hatte gerade schon ein bisschen erklärt, das war bei den Galatern die Situation, wo sie gesagt haben, ja, Jesus am Kreuz ist schön und gut zur Vergebung der Sünden, aber damit dir deine Sünden auch wirklich vergeben werden, damit du auch wirklich gerettet bist, musst du noch dich beschneiden lassen, musst du dies oder jenes oder das tun. Heutzutage, das mit der Beschneidung ist bei uns kein Thema, hoffe ich zumindest, bei euch hier. So, aber vielleicht andere Sachen. Was ich erlebt habe, ist, dass manchmal so ein Missverständnis im Hinblick auf die Taufe entsteht. Ja, ich bin Baptist, sage ich mal, durch und durch, ich bin für Taufe und alles, aber manche Menschen glauben, dass wenn sie sich taufen lassen, dass sie dann erst gerettet werden. Ja, aber die Bibel sagt, dass der Glaube selber uns rettet und nicht die Taufe. Deswegen haben wir als Baptisten auch ein bisschen entspannteren Umgang damit, wenn Menschen erst im mündigen Alter getauft werden und wir haben keine Angst, wenn wir die jetzt als Babys nicht taufen, dass sie dann verloren gehen oder sowas. Ja? Wir haben da einen entspannteren Umgang damit. Es kommt auf den Glauben an und nicht auf einen bestimmten Ritus. Es kommt nicht auf diese Taufhandlung an, obwohl ich sie sehr, sehr wichtig finde und richtig. Ja? Dass man sollte als Christ, wenn man an Jesus glaubt, sollte man sich taufen lassen. Aber nicht taufen lassen, um gerettet zu werden, sondern um damit zu zeigen, ich glaube an Jesus und ich verkündige euch damit, ja, das ist, was ich glaube. Das ist so ein symbolischer Charakter auch. Ja? Ergänzungsevangelium wäre aber, wenn ich sage, das, was Jesus am Kreuz, aber ich muss mich noch zusätzlich taufen lassen, dann erst bin ich gerettet, dann erst sind meine Sünden vergeben. Das wäre ein Ergänzungsevangelium. Ja? Und apropos, der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz starb, der hat sich auch nicht mehr geschafft, taufen zu lassen. Ja? So, und Jesus hat ihm trotzdem gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. So viel dazu. Und dann gibt es noch das Reduktionsevangelium. Reduktionsevangelium ist, wenn wir versuchen, eines dieser drei inhaltlichen Kernelemente rauszunehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen, boah, das mit der Schuld, boah, das ist doch eine Zumutung für die Menschen heutzutage, ja? Wer will schon hören, dass er irgendwie Schuld vor Gott hat? Dass er irgendwie es verdient hat, aufgrund seiner Schuld für ewig von Gott getrennt zu sein? Wer will das hören? Ich nicht. Ja, willst du das hören? Bestimmt auch nicht. So. Aber es gehört dazu. Aber manche Menschen versuchen hier zu reduzieren. Ja, die fangen an, okay, das mit der Schuld, das Verheimlichen, oder wir versuchen das so ein bisschen zu umschiffen, wir umgehen das, ja, wir kommen direkt irgendwie vielleicht zum Kreuz und zu Liebe und alles. Und das ist alles richtig. Aber es macht nicht so viel Sinn, wenn wir die Frage mit der Schuld nicht haben. Ja, wie jemand sagte, ihr Christen versucht mir einen Feuerlöscher zu verkaufen, aber bei mir brennt es gar nicht. Wenn die Menschen nicht checken, dass es bei denen brennt, wenn wir nicht darüber sprechen, dass es brennt, ja, vielleicht nehmen sie das gar nicht wahr, aber laut Bibel brennt es bei jedem Menschen. Wir haben alle eine große Schuld. Und es gibt nur eine Lösung dafür, das ist am Kreuz der Jesus, der für unsere Schuld bezahlt hat. Reduktionsevangelium wäre, wenn ich das umgehe. Oder wenn ich das Sühneopfer umgehe, das Kreuz ist tot. Ja, ich merke das vor allem in so den theologischen Diskussionen, auch bei uns im Bund, aber auch in anderen Kirchen, dass einige Menschen mit dem Sühneopfer, mit der Vorstellung eines Sühneopfers zunehmend so ein Problem haben. Denken so, ja, Sühneopfer, das ist so ein bisschen primitiv, als ob Gott das nötig hat, dass da jemand an unsere Stelle sterben muss, das ist doch grausam und das. Und da werden alle möglichen Behauptungen und Argumente, die sich vielleicht auf den ersten Blick nachvollziehbar anhören, aber wenn man sich tiefer damit beschäftigt, finde ich, ist es nicht so. Aber es wird oft gesagt, weil man Angst hat, das so zu verkündigen, darüber zu sprechen, dass man die Leute vom Kopf stößt mit dieser Botschaft, mit der Kreuzesbotschaft. Und wir denken so, damals ging das vielleicht. Damals konnte man noch so predigen über das Kreuz und so weiter. Damals war das den Menschen zugänglich. Aber heute kannst du das keinem aufgeklärten Menschen mehr zumuten. Also das ist auch Quatsch. Denkt ihr, damals ging das wirklich? 1. Korinther 1, was sagt Paulus? Die Botschaft vom Kreuz ist den Griechen eine Torheit und den Juden ein Skandal. Ja, die Botschaft davon, dass da der Messias am Kreuz gestorben, die war so heftig, das hatte damals keinerlei religiösen Bezug. Das Kreuz war ausschließlich ein Hinrichtungsinstrument für die allerschlimmsten Verbrechen. Und wenn du kamst und sagst, mein Gott, der Messias, an den ich glaube, ist an so einem Kreuz, wo so der Abschaum der Gesellschaft hingerichtet wurde, da ist er genauso gestorben, am Kreuz verreckt. Was denkst du, wie das die Römer empfunden haben oder die Griechen? Oder die Juden, die geglaubt haben, verflucht ist der, der an einem Holz hängt. Das war von Anfang an diese Botschaft vom Sühneopfer am Kreuz. Von Anfang an eine Zumutung. Und Paulus sagt, wir bleiben dabei, denn für uns ist es eine Kraft Gottes. Wir machen da keine Kompromisse. Wir umgehen das nicht nur, weil es aus Marketinggründen irgendwie jetzt besser wäre, die Botschaft so ein bisschen zu optimieren, damit die Leute diese auch nehmen. Weil es eben nicht einfach nur darum geht, zu verkaufen. Es geht darum, dass die Herzen erreicht werden und dass ein ernstzunehmendes und echtes Problem gelöst wird. Deswegen dürfen wir das Kreuz nicht umschiffen und das Sühneopfer auch nicht. Und dann gibt es auch, dass man versucht, den Ruf zur Umkehr wegzulassen. Dass man nicht darüber spricht, was es auch für Konsequenzen haben sollte, wenn ich mich auf Jesus einlasse. Dass man nicht darüber spricht, dass es auch um Nachfolge geht. Ja, und auch um Heiligung, dass das alles komplett weggelassen wird. Dietrich Bonhoeffer nannte diese Form, wo man nur das Schuldproblem sozusagen löst, aber nicht zur Umkehr ruft, zur echten Umkehr, nannte Dietrich Bonhoeffer diese Form des Evangeliums billige Gnade. Ja, wenn ich einfach nur alles geschenkt bekomme, alles was toll ist, aber sage, aber ich mache selber nichts. So, jetzt bin ich gerettet, ich habe meinen Fahrschein, mein Ticket in den Himmel. Ja, so nach mir die Sinnflut und manche Menschen denken sogar, das wäre sogar ein Freischein zum Sündigen. Denken, ja, ist ja eh alles vergeben, auch meine zukünftigen Sünden. Jetzt kann ich machen, was ich will. Gott liebt mich, mir ist alles vergeben. Und die Bibel macht deutlich, wer so etwas sagt, der hat nicht verstanden, worum es im Evangelium geht. Ja, der hat es einfach nicht verstanden, dass Gott für meine Sünden sterben musste und ich dann sage, oh, jetzt kann ich so viel machen, wie ich will. Das funktioniert so nicht. Dietrich Bonhoeffer sagt, das wäre billige Gnade, wenn die Menschen nicht anfangen, Jesus nachzufolgen, sondern einfach nur diese Vergebung, mehr nicht. So, das sind die Formen der anderen Evangelien. Manchmal ist es so, dass die miteinander so ein bisschen kombiniert werden und so weiter. Aber das wollte ich uns mal bewusst machen. Im Grunde genommen, diese drei Möglichkeiten, drei Kategorien gibt es, wo Menschen versuchen, uns ein anderes Evangelium zu verkaufen. Wie können wir damit umgehen? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 steht, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Ja? Gott vergibt uns, Gott schenkt uns das ewige Leben, das erfüllt uns mit Hoffnung, das gibt uns eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht und wir sind eingeladen, zu dieser Hoffnung zu stehen. Es ist nicht so, dass man mal so eine evangelistische Veranstaltung einfach macht, irgendeinen Evangelisten einlädt und er soll das Evangelium verkündigen. Jeder einzelne von uns ist gefragt, jeder auf seine Weise. Ich kann jetzt nicht die Lebensnähe von dir und deinen Freunden so berücksichtigen, wie du es kannst. Du kennst deine Freunde, deine Nachbarn, deine Bekannten besser als ich. Du kennst ihre Sorgen, du kennst ihre Probleme, du kennst ihre Lebensfragen, ich kenne sie nicht. Und wenn ein Gast einfach nur von außen kommt, klar kann er das Evangelium erzählen, aber es ist immer schwierig, die Lebensnähe zu berücksichtigen. Und dann ist jeder Einzelne von uns gefragt, dass du auch nicht nur, dass man sich nur, nicht nur unter sich hier ist, unter den Heiligen, ein paar Lieder singt und dann in der Woche, sondern dass man sagt, okay, ich suche auch die Nähe zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich verbringe Zeit mit denen, ich gehe mit denen Fußball spielen, ich mache irgendein Hobby, ich mache dies oder jenes. Ich versuche sie kennenzulernen, um in ihre Lebensnähe hineinzukommen. Und wenn ich ihre Lebensnähe kenne, ihre Fragen kenne, ihre Sorgen kenne, ja, dann kann ich auch aufbauen darauf, ihnen das Evangelium erzählen. Ja. Wie das genau dann aussieht, ganz konkret, das musst du dann herausfinden. Das musst du vielleicht manchmal herausfinden im Austausch mit anderen Geschwistern. Das kann ich nicht so pauschal hier von vorne sagen, aber das musst du dann herausfinden. Petrus sagt, es ist wichtig, dass wir in der Lage sind dazu. Dass wir in der Lage sind, über unsere Hoffnung zu sprechen, was uns mit Hoffnung erfüllt. Und Jesus sagt da auch was Cooles dazu. Im Matthäus-Evangelium sagt er, seid klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben, wenn es auch um Evangeliumsverkündigung geht. Ja, klug wie die Schlangen, wir kennen ja eine Schlange aus der Bibel, ganz am Anfang gibt es da eine, die war wirklich klug, ja, aber sie war nicht ganz aufrichtig, diese Schlange. So. Wir sollen aber auch aufrichtig wie die Tauben sein. Ja, aufrichtig heißt, wir sollen den Menschen keine falschen Halssicherheiten geben, keine falschen Halsversprechen. Was wir den Menschen garantieren können, ist Sündenvergebung und ewiges Leben, wenn du an Jesus glaubst und ihn als dein Erlöser annimmst. Das ist das Versprechen, was wir durch die gute Nachricht, durch das Evangelium den Menschen geben können. Aber ich kann keinem versprechen, dass er keine Depression mehr haben wird, wenn er jetzt heute mit Jesus unterwegs ist. Ich kann keinem versprechen, dass seine finanziellen Probleme sich lösen, wenn er jetzt sich heute für Jesus entscheidet. Das kann ich nicht versprechen. Ich wünsche mir das schon für dich, für jeden von uns. Definitiv. Aber ich kann es nicht garantieren. Was ich garantieren kann, ist Sündenvergebung, Versöhnung mit Gott und ewiges Leben, wenn du daran glaubst. Das kann ich garantieren. Also, seid klug wie die Schlangen, ja, berücksichtigt die Situation der Menschen, denkt gut nach, ja, seid kreativ, aber auch aufrichtig, seid ehrlich, umgeht nicht bestimmte Teile, ja, seid ehrlich, auch wenn es schwierig ist. Das Evangelium, das Wort vom Kreuz war von Anfang an eine Zumutung, aus welchen Gründen auch immer, für die unterschiedlichsten Menschen mit ihren Problemen. Das ist das, was ich euch heute mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr konntet einiges davon mitnehmen, ein bisschen euch nochmal erinnern, worum es im Kern beim Evangelium geht. Und ja, falls aber jemand von euch heute hier ist, das muss ich trotzdem nochmal aussprechen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, der sich noch unsicher ist, ob er oder sie gerettet ist, ob er wirklich versöhnt ist mit Gott, dann möchte ich dich einladen, heute nicht nach Hause zu gehen mit dieser Unsicherheit. Heute noch diese Unsicherheit zu klären. Komm auf mich nach dem Gottesdienst oder auf einen der Gemeindeleitungsmitglieder oder Leuten, von denen du weißt, dass sie Jesus nachfolgen. Komm auf dir zu, sprech mit denen, bete gemeinsam und mach heute die Umkehr, mach heute einen Neustart mit Gott und ich garantiere dir, er wird dir vergeben. Er wird dich annehmen und er schenkt dir dann das ewige Leben. Halleluja. Amen.